herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und für heute haben wir uns vorgenommen, die Refluxkrankheit mal mit Säureblockern, den sogenannten PPIs, zu behandeln und auch zu diskutieren, ob diese PPIs, diese Säureblocker, eigentlich gefährlich sind. Und wir haben in den letzten Folgen schon ein bisschen immer herausgehört, dass PPIs, also Säureblocker, schon die Standardtherapie bei Refluxbeschwerden sind, sofern die anderweitig nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Und dann stellt sich die Frage, wenn es die Standardtherapie ist, was genau machen die Säureblocker eigentlich in unserem Körper? Jochen, was machen die denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Viele glauben ja, dass sie etwas gegen den Reflux tun oder dass sie Magenschutzpräparate sind. Beides ist nicht richtig. Das sind Medikamente, die ganz hochspezifisch die Magensäureproduktion drosseln. Und zwar bis auf 99,9% runter, wenn man das eben entsprechend möchte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das weiß, wenn man diese Medikamente nimmt, jetzt im Zusammenhang mit Refluxkrankheit, dass man am Reflux selbst durch diese Medikamente nichts ändert, sondern nur die Zusammensetzung dessen, was da zurückfließt in die Speiseröhre, das ändert sich. Der pH-Wert, also der Säuregehalt, die Azidität des Mageninhaltes, der zurückfließt, der verändert sich. Das tut der Speiseröhre dann ganz gut, weil die Speiseröhre sehr empfindlich ist auf Säure. Aber es ändert an der Refluxproblematik schon mal nichts. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, damit man diese Präparate und deren Wirkung und Wirksamkeit nicht falsch einordnet. Natürlich kommt man auf die Frage, wenn man jetzt irgendwo sagt, ich hemme die Magensäure um 99,9%, dann stellt sich natürlich die Frage, wofür hat uns der liebe Gott die gegeben, Achmed? Brauchen wir die überhaupt oder stammt das noch aus den Zeiten, als wir uns von Baumrinde ernährt haben?
Ja, also meine Argumentation kommt so ein bisschen darauf an, was ich denn erreichen will. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der hat eine Notwendigkeit, eine Säureblockertherapie, und diese Säureblockertherapie, die muss auch langfristig erfolgen. Da musst du ja auch Ängste nehmen. Und bei dem sage ich zum Beispiel, naja, Sie wissen doch, den einen oder anderen, da müssen wir den Magen entfernen wegen anderer Ursachen, Magenkrebs etc. Und die Menschen leben weiter. Die können auch weiterleben. Das heißt, der Magen ist wichtig, auch die Säure ist wichtig, aber es geht eben auch ohne. So, das ist die eine Argumentationsschiene. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass wir schon auch Effekte haben, die nachteilig sind, wenn wir regelmäßig und auch ausgeprägt die Säure hemmen. Also die Säure im Magen hat natürlich auch ihre Funktionen und ist nicht funktionslos, ne? Also wir wissen aus entsprechenden Studien, dass schon so die Häufigkeit von Magen-Darm-Infekten steigen kann, weil natürlich Säure ja eigentlich auch dafür da ist, Bakterien oder andere Keime abzutöten. Das ist so ein Punkt. Aber umgekehrt kann man auch grundsätzlich sagen, die Magensäure-Therapie mit dem Protonpumpenblocker ist eine absolut sichere Therapie. Die Nebenwirkungen sind auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und alles, was so durch die Gazetten geisterte in den letzten, ja, Dekaden, das ist widerlegt. Die Probleme gibt es nicht. Also Demenz, Osteoporose und Knochenbrüche und. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Das hat sich so nicht bewahrheitet. Also der Säureblocker, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, ist eine sichere Therapie. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch, wenn wir mit einer Standardtherapie, Säureblocker-Therapie machen, dass wir natürlich, du hast jetzt gesagt 99%, klar, aber über die Zeit ist ja nicht die komplette Säure weg, ne? Die bildet sich ja dann wieder und dann hat man wieder einen niedrigen pH. Wir reduzieren es ja nur. Wir schalten die Säureproduktion nicht komplett aus. Insofern, ja, die Argumentation hängt immer so ein bisschen davon ab, was will ich denn, was benötige ich auch bei einem Patienten, was ist meine Empfehlung, wen habe ich vor mir, was ist die Notwendigkeit in der Therapie, und danach argumentiere ich natürlich auch ein bisschen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil im Prinzip die Vorstellung vieler Menschen ist, wenn ich einen Säureblocker nehme, habe ich keine Säure. Und das ist ja nicht erfüllt, sondern wenn ich einen Säureblocker nehme, dann habe ich substanziell weniger Säure, aber natürlich produziert der Magen die ganze Zeit Säure nach. Das ist ja auch der Grund, wieso wir im Hintergrund zum Beispiel Gastrinwerterhöhungen haben. Das ist ja sozusagen der Versuch des Körpers, Säure nachzubilden. Und wir wissen ja, dass auch Menschen, die unter einem Säureblocker, auch unter einem hochdosierten Säureblocker sind, im Magen so relevant Säure haben, dass sich oben aufschwimmend auf dem Magensaft so eine kleine Säuretasche, so ein Säurerest immer bildet. Das heißt, Menschen unter einem Säureblocker können immer noch eine Reflux-Symptomatik haben, weil so ein bisschen Restsäure nach oben fließen kann und dort Beschwerden verursacht.
Du meinst die Säuretasche?
Die Säuretasche, genau.
Die postprandiale.
Ja, die postprandiale Säuretasche, die erkläre ich oft, weil vielen Menschen ist es nicht klar. Viele Menschen meinen, wenn ich einen Säureblocker nehme, dann ist null Säure da. Und das ist ja nicht der Fall. Es ist nur substanziell weniger Säure. Wir haben mit dem Säureblocker ja gute Medikamente, so wie es der Jochen uns erklärt hat, die Säureproduktion reduzieren. Und dafür haben wir Indikationen. Ja, also die Frage, wer braucht einen Säureblocker, die kann man ja gut beantworten. Das ist das Refluxspektrum, das sind die Ulkus, also die Geschwürerkrankungen, das sind die Eradikation vom Helicobacter, da braucht man das in der Kombination über 1-2 Wochen. Dann ist es in Einzelfällen die eosinophile Ösophagitis und dann ist es so ein bisschen der Komplex Co-Medikation, so im Sinne von Magenschutz bei Patienten, die Schmerzmedikamente oder Blutverdünner im Hintergrund laufen haben und sozusagen ein Risikoprofil haben. Also die Indikationen kennen wir ganz gut. Beim Säureblocker hat man aber oftmals auch die Situation, dass der Säureblocker eigentlich falsch verwendet wird. Und das empfinde ich dann als irgendwo im Bereich von auch Nebenwirkungen. Denn ein nicht notwendiger Säureblocker ist ja dann auch, selbst wenn die Nebenwirkungen minimal sind, und da werden wir im Detail ja noch drüber reden, ist es dann trotzdem überflüssig. Jochen, siehst du denn häufig Patienten, die einen Säureblocker ohne Grund haben?
Du musst nur die Entlassung aus dem Krankenhaus angucken. Dort haben 50-60% der Patienten einen Säureblocker in der Medikation. Meistens, weil man es gut mit dem Patienten gemeint hat. Der hat ja seinen Stress im Krankenhaus oder der muss so viele Medikamente nehmen. Und dann gibt man einen Säureblocker, meist in Überdosis, nämlich 2-mal am Tag gegeben, mit. Und das geht so in die Dauerverordnung über. Und das ist im ambulanten Bereich, gibt es auch genügend Studien, die zeigen, dass fast die Hälfte der Verordnungen für diese Säureblocker eben nicht dem entspricht, was du eben gesagt hast. Es gibt Krankheiten, wo diese Medikamente sinnvoll, manchmal sogar konkurrenzlos sind. Das muss man ja auch sagen, wenn du Krankheiten mit sehr schwerer Säureproduktion nimmst. Die gibt es, sind selten, aber die gibt es. Dann gibt es gar keine Alternativen dazu. Aber wir haben eben viele Patienten, die bekommen das, ohne dass sie das brauchen würden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir, die Experten, die Hausärzte, aber auch die Patienten irgendwo mit im Boot, dass man immer, wenn ein solcher Säureblocker verordnet wird, einmal fragt, brauche ich den wirklich? Hilft er mir? Sind die Vorteile größer als die Risiken oder die Nachteile? Und das ist eben, führt in meiner Praxis immer wieder dazu, dass diese Frage aufkommt, eigentlich könnten wir darauf verzichten. Und das ist manchmal dann eine Herausforderung, also gewisse Gewöhnungseffekte dann dazu führen, dass ein Säureblocker manchmal schwierig abzusetzen ist. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die Nebenwirkungen möchte ich trotzdem nicht ganz ausblenden, weil sie sich eben aus der Wirkung erklären. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen Säure für bestimmte Dinge, für Verdauungsprozesse, zum Beispiel im Rahmen der Eiweißverdauung. Wir brauchen das für die Aufnahme von Spurenelementen, Eisen beispielsweise, Magnesium, bestimmte Calciumprodukte können da eine Rolle spielen, Vitamin B12. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die bei langfristiger Anwendung eines Säureblockers allein aus der Wirkung heraus dem Körper dann nicht gut tun können und die deshalb auch bei langfristiger Therapie überwacht gehören. Das wird ja häufig auch nicht gemacht, aber das ist etwas, was ich dann persönlich in solchen Situationen tue. Macht ihr das auch, dass ihr Patienten, die, sagen wir, auf einer Dauertherapie sind, haben wir ja viele davon, dass ihr in gewissen Zeitabständen bestimmte Parameter kontrolliert oder lasst ihr das so laufen?
Also ich mach's nicht wirklich, muss ich mal ehrlicherweise sagen, weil du ja Nebenwirkungen beschrieben hast, die natürlich, also wollen wir so sagen, wenn man eine sehr hohe Dosis auch langfristig nimmt, dann hat man diese Effekte. Wenn man aber eine Standarddosis nimmt, dann sind sie ja eher nicht zu erwarten. Und ich fahre da so ein bisschen auf Sicht und gucke, natürlich bekommt der Patient irgendwelche Symptome, die darauf hindeuten. Aber dass ich jetzt unter einer Säureblockertherapie mir so ein bisschen die Mikronährstoffe anschaue im Blut, im Sinne einer Laborentnahme, das mache ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, Martin, bestellst du dir die Patienten ein? Ich meine, wir, was wir machen müssen, finde ich, beim Säureblocker, wenn wir die Therapie ansetzen, dass wir auch das Ende definieren und jetzt nicht dauerhaft diese Menschen auf einen Säureblocker lassen. Aber angenommen mal langfristige Therapie, Martin, bestellst nach 3 Monaten und sagst so, jetzt machen wir mal eine Laborabnahme, messen den Eisenstoffwechsel, messen Vitamin B12 etc.?
Nee, ist eine super Frage, mache ich nicht. Ja, also zum Glück haben wir ja nur wenige Patienten, die tatsächlich langfristig und lebenslang Säureblocker brauchen. Das sind ja die, wo es relevant ist. Und ich sehe gelegentlich den Vitamin B12-Mangel, das ist fraglos, den sieht man gelegentlich im Zufallslabor, weil vom Hausarzt was mitgebracht ist. Und die Eisenresorption, was ich aus dem Formenkreis der Spurenelemente als theoretisch bedrohlichstes sehe, das würde ja klinisch relevant werden, weil wenn ich einen relevanten Eisenmangel habe, dann habe ich dann automatisch irgendwann erniedrigte rote Blutkörperchen und die Menschen berichten plötzlich über Atemnot. Das heißt, das würde im Labor auffallen. Aber ich bestelle mir keinen einzigen Patienten ein, um wegen Säureblockern spezifisch Laborentnahmen zu tätigen. Ich kläre die Patienten über die gesicherten Risiken schon auf, also nicht über die Eisenresorption, aber ich sage den Patienten, in der langfristigen Therapie sind sie tatsächlich so ein bisschen möglicherweise anfälliger für gastrointestinale Infektionen, ja, also Pilzinfektionen wie den SOR oder Clostridium difficile, selbst wenn diese Dinge selten sind, das ist etwas, was ich schon erwähne, und auch Magen-Darm-Entzündungen, Gastroenteritiden treten häufiger auf, Dünndarm-Fehlbesiedlung gibt's gute klinische Studien, dass es häufiger ist. Aber es sind zum Glück alles keine lebensbedrohlichen Dinge, sondern es sind transiente Nebenwirkungen, die selten auftreten, die man dann aber erfassen kann. Worüber ich oft ein Gespräch führe, sind diese vielen Dinge, die in den Gazetten herumgeistern, weil das hallt ja nach. Also die Informationen, die die letzten 20 Jahre in die Papierform hineingebracht wurde, und da ist Demenz, da ist Osteoporose, da sind Herzinfarkte, Schlaganfall, Pankreatitis drinnen. Das sind ja all die Dinge, die eigentlich in guten Studien inzwischen widerlegt sind. Aber das sind oftmals Gesprächsinhalte, die eigentlich auftauchen.
Ja, schon, das ist schon durch diese gewisse Säureblockerangst, ist schon in Teilen mühsam geworden, einen Säureblocker, wenn er wirklich indiziert ist, also wir ihn brauchen, dann auch entsprechend anzusetzen, weil man viel Argumentation und Aufklärungsarbeit leisten muss, damit der Patient es überhaupt nimmt. Und ich glaube, grundsätzlich haben wir natürlich einen Überkonsum in Deutschland, aber da sprechen wir im Grunde genommen von 2 wesentlichen Problemen. Das eine ist, beides haben wir schon angesprochen. Erstens, dass Patienten einen Säureblocker nehmen, obwohl sie ihn nicht brauchen, also die falsche Indikation oder keine Indikation. Und der zweite Punkt ist, dass Patienten, wenn sie es vielleicht mal gebraucht haben, einfach viel zu langfristig den Säureblocker nehmen und wir eigentlich das Ende der Therapie definieren und Patienten häufig dann dauerhaft den Säureblocker nehmen. Also insofern ist es schon gerechtfertigt, wirklich restriktiv zu sein und diesen Überkonsum an Säureblocker zu reduzieren. Aber wenn wir ihn wirklich brauchen, ist es doch schon auch gar nicht so selten sehr mühsam im Gespräch, erst einmal die ganzen Nebenwirkungsängste zu nehmen, bevor dann ein Patient sagt, okay, ich nehme es.
Wir können ihn ja mal festhalten, auf jeden Fall so als Zwischenfazit, gefährlich sind die Säureblocker nicht. Ein anderer Aspekt, den ich auch oft in der Sprechstunde habe, ist im Endeffekt, sind denn alle Säureblocker gleich? Weil wir reden von PPIs und meistens ist es dann das Pantoprazol in Deutschland. Sind die denn wirklich alle gleich? Jochen, das ist, glaube ich, eine Frage, die kannst du uns am besten beantworten.
Nein, sie sind nicht alle gleich. Das wissen viele nicht, sondern es gibt von der Pharmakokinetik und Dynamik, das sind jetzt Fachausdrücke, meint nichts anderes, die Geschwindigkeit und die Zeitdauer, wie sie sich im Körper bewegen und ihre Zielzelle erreichen, und die Stärke der Säurehemmung unterscheiden die sich schon deutlich. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Beispielsweise in vergleichenden Studien ist Pantoprazol der schwächste Protonenpumpenblocker und Esomeprazol der stärkste Protonenpumpenblocker. Deshalb ist Pantoprazol jetzt nicht schlecht. Aber wenn die Wirkung von Pantoprazol nicht ausreicht, zum Beispiel um Symptome zu kontrollieren, dann macht es Sinn, auf einen anderen Protonenpumpenblocker umzustellen. Das ist die Botschaft, die man daraus ableiten kann. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf diese Kontrollen eingehen. Natürlich bestelle ich mir die Patienten auch nicht ein zur Kontrolle von irgendwelchen Laborbefunden. Manche findet man ja automatisch, wenn es ein Eisenmangel ist oder Muskelkrämpfe beim Magnesiummangel. Aber ein Punkt ist mir ganz wichtig und das ist der Vitamin B12-Mangel bei der langjährigen Therapie. Das sind doch nicht so wenige Patienten, die nach 2, 3, 4 Jahren einen Vitamin B12-Mangel bekommen. Und da das durchaus neurologische Schäden machen kann, die irreversibel sein können, empfehle ich schon, dass man, wenn man diese Substanzen sozusagen unbefristet nimmt, dass man nach 2 bis 3 Jahren einmal den Vitamin B12-Spiegel bestimmt. Das finde ich, ist etwas, was man machen sollte. Die anderen Dinge kontrolliere ich selbstverständlich auch nicht regelmäßig. Aber diese Unterschiede in den Protonenpumpenhämmern, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Viele glauben, manchmal lassen das auch die Beipackzettel vermuten, dass man manche vor dem Essen nehmen muss und bei manchen ist das völlig egal, wann man sie nimmt. Diese Ansage ist falsch. Alle sollten vor einer Mahlzeit eingenommen werden, idealerweise 15 bis 30 Minuten vor einer Mahlzeit, dann wirken sie am Ende am besten. Und was auch falsch ist, dass Protonenpumpenblocker vorm Schlafengehen eingenommen werden sollen, auch dann wirken sie nicht besonders gut. Aber diese Unterschiede haben schon praktische Relevanz. Seht ihr das auch so oder ist das für euch egal oder setzt ihr ohnehin nur einen Protonenpumpenblocker ein, mit dem ihr viel Erfahrung habt? Wie macht ihr das?
Jochen, das haben wir doch von dir gelernt. Das müssen wir so wissen. Das haben wir von dir gelernt und geben wir so weiter. Nein, natürlich gibt es da Unterschiede und ich glaube, das ist ja auch das Erste, was wir machen, wenn jetzt ein Patienten, also der hat eine Indikation für einen Säureblocker, der Säureblocker ist angesetzt, Patient werden uns vorgestellt, funktioniert nicht die Therapie. Dann ist es ja das Erste, was wir tun, zu schauen, was ist das für ein Säureblocker, ist es der schwächste? Wenn ja, dann findet da erstmal eine Umstellung statt zu einem Potenten, um dann überhaupt einschätzen zu können, funktioniert die Therapie oder nicht. Bevor man das sagen kann, muss man den Stärksten probiert haben. Dann, bevor wir die Dosis in irgendeiner Weise verdoppeln, also erstmal Säureblockerwechsel und dann Dosisverdopplung. Und das sind ja auch so die entsprechenden Empfehlungen in der aktuellen Refluxleitlinie, wenn die Standardtherapie nicht funktioniert, dass wir eben erstens Säureblockerwechsel, zweitens die Dosis erhöhen und drittens schauen, dass der natürlich zum richtigen Zeitpunkt eingenommen wird. Das hast du ja gerade gesagt. Dann eben vor den Mahlzeiten im Durchschnitt so eine halbe Stunde davor. Das ist so mein Vorgehen, wenn wir so über eine Modifikation der Säureblockertherapie sprechen. Martin, du hast es doch auch von Jochen gelernt, ne?
Ich habe es auch von Jochen gelernt. Das heißt also, die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik kenne ich inzwischen in- und auswendig. Im Gespräch mit dem Patienten, wenn der Patient zu mir kommt und sagt, der Säureblocker hilft nicht ausreichend, stelle ich aber immer noch ein paar andere Fragen. Wir reden im Endeffekt ja von Menschen, ja, und Menschen machen Fehler. Und Fehler passieren an unterschiedlichster Stelle. Das ist sozusagen jetzt nicht nur der Einnahmezeitpunkt, den man korrigieren kann, aber es ist sozusagen auch das Vergessen von Tabletten. Und das ist gar nicht so selten. Also Studien lehren uns ja sehr gut, wie viele Tabletten tatsächlich vergessen werden. Und das ist auch beim Säureblocker eine sehr hohe Anzahl. Das heißt, ich frage die Patienten dann wirklich nochmal, haben sie es denn wirklich regelmäßig genommen? Und oftmals kommt dann doch die Antwort, ja, ich habe es vielleicht zu oft vergessen. Und das ist schon ein Aspekt, den man auch berücksichtigen muss. Und in denselben Zusammenhang fällt auch die Tatsache, dass nur weil wir ein Rezept ausstellen, heißt es lange noch nicht, dass der Patient das einlöst. Also es ist auch messbar, wie viele Patienten ihre Rezepte gar nicht einlösen. Aber das sind Dinge, die kann man im Patientengespräch gut abfragen und dann einfach nochmal drüber aufklären. Und dann gibt's die Gruppe von Menschen, wo wir die Einnahme nochmal überprüfen, wo wir den Säureblocker erhöhen, adäquat anpassen auf den potentesten und dennoch bleiben unterschiedlichste Restbeschwerden. Und da haben wir uns ja so ein bisschen angewöhnt, dann fügt man oftmals einen zweiten Wirkmechanismus dazu. Das nennt sich dann Add-on-Therapie. Und da kann man ja Alginate und gewissen Einschränkungen, auch Antacida, im Prinzip gut einsetzen und dann auch gezielt zum Beschwerdezeitpunkt. Ja, wenn ein Patient mit einem Säureblocker sagt, ja, aber irgendwie in der Nacht habe ich dann doch nochmal Probleme, dann kann man nachts als Add-on-Therapie ein Alginat geben. Macht ihr das auch so?
Ja, Jochen.
Ja, also auf jeden Fall, das finde ich, ist eine gute Maßnahme. Das ist auch eine gute Maßnahme, um vielleicht auch die Säureblockerdosis, wenn sie sehr hoch ist, zu reduzieren. Also ich kombiniere da wirklich ganz gerne. Und im Grunde kann man als Kombinationspartner fast alles einsetzen, was da verfügbar ist. Entscheidend ist am Ende des Tages, ob es den Patienten hilft. Was man nicht kombinieren sollte, sind Medikamente, die so die Magenentleerung beschleunigen sollen, wie MCP oder Domperidon, weil da gibt es zahlreiche Studien, dass das wirklich unterm Strich nicht viel bringt. Aber für die anderen Dinge gibt es eine ganz gute Datenlage und vor allen Dingen auch eine sehr große klinische Erfahrung, dass man das so machen kann und dass man das auch durchaus so machen sollte. Machst du da eine Differentialtherapie, Ahmed, dass du irgendwo sagst, bei dem einen Patienten gebe ich jetzt meinetwegen ein Alginat dazu, bei dem anderen die Heilerde, beim dritten den Feigenkaktusextrakt? Wie entscheidest du das?
Also da gibt es ja schon gar keine Studien, die uns eine Differenzierung möglich machen. Das ist ja mal Punkt 1. Punkt 2, sehr individuell. Das sind ja auch so ein bisschen die, was Patienten so präferieren. Aber erstmal, klar, startet man ja mit einem. Manche mögen es dann nicht und sagen, ja, so richtig gut oder ich mag es nicht. Ist es irgendwie ein Alginat zu nehmen, Heilerde oder Feigenkaktus? Das sind ja auch Geschmäcker, die da auch eben unterschiedlich sind. Und dann switcht man dann eben. Aber da gibt es keine Differenzierung und auch keine klinischen, also vom patientenseitigen Faktoren, die sagen, bei dem muss ich dies oder bei dem anderen muss ich das machen. Oder hast du da einen Ratschlag, Martin, eine schöne Differenzierung?
Nein, ich habe da keine Differenzierung. Ich schaue mir an die zeitliche Situation, die Situation, wann die Beschwerden auftreten. Höre auch so ein bisschen den Patientenwunsch raus, was er sich vorstellen kann, wie man die Symptome behandelt. Und dann entscheide ich so ein bisschen nach Bauchgefühl, weil die drei genannten Maßnahmen sind im Prinzip alle exzellent wirksam. Und manchmal muss man auch die ein oder andere einfach mal ausprobieren und feststellen, hilft sie im individuellen Fall oder hilft sie nicht? Einen Handlungsstrang haben wir noch offen, weil unsere Folge heißt ja, sind PPI gefährlich, und wir sind uns so ein bisschen einig, so richtig gefährlich sind sie nicht. Aber Jochen, du hast vorhin darauf hingewiesen, du sagst schon, den Vitamin B12-Spiegel, da muss man ein bisschen aufpassen, und hast dann gesagt, da können neurologische Probleme entstehen. Und da würde mich jetzt interessieren, A, was sind es für Probleme, und B, weiß man denn, wie häufig die wirklich sind? Weil wir wollen jetzt hier nicht Angst machen, und da will ich jetzt nochmal die Chance geben, dass wir den Diskussionsfaden nochmal konklusiver aufgreifen.
Also diese Dinge sind ja insgesamt selten geworden, weil wir heute in der Lage sind, Vitamin B12 im Blut zu bestimmen und auch Vitamin B12 zu ersetzen. Faktisch ist es aber so, wenn man tatsächlich einen Vitamin B12-Mangel hat und den nicht erkennt und nicht behandelt, wird man daran sterben. Also das ist jetzt keine Bagatelle. Und du kannst Probleme haben, die vom Seiten des Kopfes sind, also die irgendwo in Richtung Demenz gehen. Es können periphere Dinge sein, vom Rückenmark ausgehend mit Sensibilitätsstörung oder auch motorischen Störungen. Also da ist vieles tatsächlich möglich. Es können psychische Veränderungen sein. Also Vitamin B12, finde ich, sollte man nicht unterschätzen. Und deshalb empfehle ich das auch immer so und sage das auch meinen Patienten, dass man das bei längerfristiger Therapie tun sollte. Ich persönlich habe noch keinen Patienten gesehen, der manifest jetzt an einem Vitamin B12-Mangel mit neurologischen Erkrankungen mir aufgefallen ist infolge einer PPI-Therapie. Aber wir wissen, dass es das halt gibt, und deshalb habe ich so ein bisschen Respekt davor und möchte das einfach angesprochen haben. Ein weiterer Punkt ist auch noch ganz wichtig. Die Protonenpumpenblocker können die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen reduzieren. Und es kann also sein, und das bespreche ich mit dem Patienten auch, wenn die zum Beispiel Thyroxinpräparat nehmen, dass sie einen höheren Bedarf haben unter den Säureblockern, dass man die Einstellung, die sie dann haben, durchaus mal nach einigen Wochen kontrolliert und guckt, ob man da nachlegen muss. Das ist dann kein Problem, weil man einfach nur die Dosis erhöhen muss, aber das kommt schon durchaus vor.
Da muss man auch mal eine Lanze für das deutsche Hausarztwesen brechen. Ich habe den Eindruck, dass das Wissen um die Schilddrüsenhormone und die PPIs bei den Hausärzten sehr gut angekommen ist. Und ich habe die letzten Jahre, nennen wir es mal Jahrzehnte, eigentlich keinen Patienten gesehen, wo das sozusagen nicht adäquat kontrolliert und beachtet wurde. Insofern Chapeau an die Hausärzte.
Ja, obwohl, also Schilddrüsenhormon ist ja fast die häufigste Frage, ne? Egal was man tut. Was ist denn mit meinem Schilddrüsenhormon? Ne? Wann soll ich das nehmen? Muss ich das nehmen? Gut, anderer Strang. Jetzt wollte Martin so ein bisschen die Gefährlichkeit relativieren im Hinblick auf den Vitamin B12-Mangel. Jochen war da aber standhaft und hat gesagt, nee, da gucken wir jetzt mal drauf. Also ich werde das zukünftig konsequenter machen, weil irgendwie, Jochen, hast du mir jetzt so ein bisschen ins Gewissen geredet.
Ja, ich werde auch ein bisschen mehr drauf achten oder darauf hinweisen, aber der Jochen hat schon auch gesagt, er hat im Prinzip noch nie einen Patienten gesehen, wo das klinisch relevant wurde und das beruhigt. Und ich ergänze, ich habe auch noch nie einen solchen Patienten gesehen, geschweige denn davon gehört. Haben wir denn heute noch irgendwas vergessen unter Therapie mit PPI und der Frage, sind PPIs gefährlich?
Ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen. Ich glaube, der PPI ist ein sehr wichtiges Medikament bei wichtigen vielen Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt. Entscheidend ist, dass natürlich die Indikation richtig ist und wir häufig den Säureblocker-Therapie bei Patienten finden, die eigentlich gar keine Indikation, also keine Notwendigkeit haben. Da müssen wir unbedingt besser werden in Deutschland, weil dieser Überkonsum, der ist schon eklatant, das muss man sagen. Also wenn man sich Krankenkassendaten und andere Daten anschaut. Aber wenn die Indikation passt, ist es eine sehr, sehr sichere Therapie mit den gewissen wenigen minimalen Einschränkungen. Die haben wir ja im Podcast rauf und runter diskutiert. Und insofern, ja, Indikation muss passen und dann ist es eine sehr, sehr sichere Therapie. Und vor allem, glaube ich, ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, dass wir wegkommen müssen bei vielen, vielen Patienten von der Dauertherapie. Und ich glaube, wenn wir das berücksichtigen, dann wird der PPI-Konsum deutlich zurückgehen in Deutschland. Und wenn wir das auch mit dem Podcast erreicht haben, dann denke ich, haben wir auch unseren Beitrag dazu geleistet.
Ich will nur einen Punkt anhängen. Mir ist es wichtig, dass diese Diskussion über die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die angeblich auftreten, wie Osteoporose, Demenz, Krebs, Nierenschäden, was weiß ich auch immer, was da gesagt wird, dass das aufhört, weil es doch eine Reihe von Patienten gibt, die diese Präparate längerfristig nehmen müssen und man denen die Angst nehmen kann, dass diese Nebenwirkungen nicht zu befürchten sind, dass sie die Medikamente richtig einnehmen können. Wir haben ja darauf hingewiesen, wir kennen Nebenwirkungen, die sich aus den Wirkungen erklären, die wir aber erkennen und managen können, woran letztendlich am Ende des Tages keiner dran sterben muss. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Information für die Menschen, die diese Medikamente tatsächlich brauchen.
Das war jetzt eigentlich ein super Schlusswort. Das war's sozusagen heute auf der Verdauungscouch. Hat viel Freude bereitet, mit euch dieses kontroverse Thema zu diskutieren. Unser Thema war Therapie mit PPI. Sind diese gefährlich? Und ich glaube, wir haben Angst nehmen können. Gefährlich sind sie nicht und man stirbt auch nicht dran. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr einiges gelernt habt und für euer eigenes Leben mitnehmen konntet. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.